das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist dies eine entscheidende, wenn nicht sogar die entscheidende Woche für die Ukraine und nicht nur für sie. Auch das Verhältnis Russlands zum Westen ist inzwischen wieder so eisig wie schon lange nicht mehr. Spätestens seitdem der russische Präsident tausende Soldaten aufmarschieren ließ an der Grenze zur Ukraine, sorgt sich die Welt, dass ein neuer Krieg ausbrechen könnte. Hier, wo doch in Teilen des Landes ohnehin schon lange kein Frieden mehr herrscht. Im Donbass, hier schraffiert um die Stadt Donetsk, den 2014 russische Separatisten besetzten. Seit heute nun verhandeln Russen und Amerikaner und am Mittwoch dann der NATO-Russland-Rat, um diese neue Kriegsgefahr zu bannen, die sie vielerorts spüren im Land. Im Donbass genauso wie in der Hauptstadt Kiew, in der unser Korrespondent Demian von Osten seine Reportage beginnt.
Sie treffen sich neuerdings jeden Samstag zu einem Training. Freiwillige ehemalige Soldaten, die ukrainische Städte im Ernstfall verteidigen wollen, wenn es tatsächlich zu einem russischen Angriff käme. Ruhm den Helden, rufen sie. Heute steht Theorie auf dem Programm. Wie lässt sich die Infrastruktur in der Hauptstadt Kiew schützen? Sie hier sind wie eine große Zahl der Ukrainer bereit, ihr Land zu verteidigen. Seit 2014 haben wir eine Invasion. Die Bedrohung eines weiteren Angriffs ist sehr wahrscheinlich. Wir haben die ganze Zeit Krieg. Seit der Eroberung der Krim und der Belagerung von Teilen der Donetsker und Luganska Gebiete. Donetsk. Die Stadt war bis 2014 unter Kontrolle der Ukraine. Heute hängt hier die russische Flagge. Es gibt eine russische Bank. An einem Haus steht der russische Donbass. Etwa 1 Million Einwohner hier haben russische Pässe. Die Menschen wiederholen einem örtlichen Kameramann gegenüber, was Russlands Staatsfernsehen verbreitet, nämlich, dass die Ukraine von den USA abhängig sei. Was bringt es, mit der Ukraine zu sprechen? Sie treffen doch keine eigenen Entscheidungen. Ich hoffe auf Frieden. Es wird ohne die Ukraine verhandelt, weil sie kein unabhängiges Land ist. Solche Aussagen sind für die Macher des ukrainischen freien Radios Folgen der russischen Propaganda. Dagegen kämpfen Anton Sikas und seine Kollegen an. Er zeichnet gerade einen Beitrag auf. Vom ukrainischen Städtchen Bachmut aus senden sie Informationen auch in die Rebellengebiete. Die Menschen dort wissen nicht, wie die Dinge hier bei uns stehen, welche Möglichkeiten unser Land bietet. Sie hören nur Lügen über die Ukraine. Unser Radio arbeitet daran, dass es weniger solche Lügen gibt. Die ukrainische Flagge prangt über dem Büro. Das Radio sendet weitgehend auf Ukrainisch, obwohl die Gegend russischsprachig ist. Die ukrainische Sprache zu fördern und Russisch zurückzudrängen, ist offizielle Politik der Regierung in Kiew. Hier, fast direkt an der Frontlinie, bekommen sie täglich mit, dass der Krieg weitergeht. 8 Jahre nach seinem Beginn. Jeden Morgen haben wir eine Rubrik Nachrichten von der Frontlinie. Und alle 2 Tage müssen wir darin über getötete oder verwundete Soldaten berichten. Dennoch scheinen sich die Menschen in Frontnähe an die Bedrohung gewöhnt zu haben. Sie glauben nicht, dass es zu einer groß angelegten russischen Invasion kommt. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir leben, wir arbeiten. Das ist doch auch die Ukraine. Ich spüre hier in meiner Heimatstadt keine Bedrohung. Das entscheidet sich am Verhandlungstisch, nicht durch Krieg. Im Krieg leiden nur die Menschen. Doch die Freiwilligen in Kiew wollen sich auf einen Erfolg bei den Verhandlungen nicht verlassen. In den nächsten Wochen werden sie aktiv die Verteidigung ihrer Stadt trainieren.
Es steht viel auf dem Spiel für die Ukraine und auch für ganz Europa, wenn die Großmächte USA und Russland über die Spannungen im Osten des Kontinents sprechen. Und einer, der dies seit Jahrzehnten beobachtet und schon mit dabei war, als sich das Verhältnis des Westens zu Russland neu gestaltete nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist Wolfgang Ischinger, früherer Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Botschafter und zuletzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Ischinger.
Guten Abend, Frau Slomka.
Mioska heiße ich. Hallo, Herr Ischinger. Macht nichts. Wenn zwei an einem Tisch sitzen, die sich in zentralen Punkten nicht entgegenkommen, das ist ja die Situation, die wir gerade erleben, dann heißt es immer, Hauptsache, sie reden miteinander. Ist das nicht viel zu wenig, um diesen Konflikt zu entschärfen?
Naja, es ist schon sehr, sehr viel mehr als nichts. Es ist heute der Anfang eines diplomatischen Prozesses in Genf durchgeführt worden. Und die ersten Töne, die wir alle jetzt gehört haben von Vizeaußenminister Ryabkov, um mal gar nicht von der amerikanischen Seite zu sprechen, die klingen ja gar nicht so schlecht. Da ist die Rede davon, dass man durchaus der amerikanischen Seite eine ernsthafte Herangehensweise konzidiert. Also ich entnehme alledem, dass man am Weiterreden interessiert ist. Und das ist allemal besser, als die militärischen Drohgebärden noch weiter zu eskalieren.
Ich würde gerne besser verstehen, was die russische Seite will. Russland fordert ja die Zusicherung, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO werde. Das ist die Maximalforderung. Da wird aber der Westen keinen Millimeter auf Putin zugehen. Und Putin weiß das ja. Was also will und kann er überhaupt erreichen?
Also das sind Maximalforderungen. Das macht man ja nicht nur in der Diplomatie, sondern auch in anderen Verhandlungen so. Man legt mal die Maximalforderungen auf den Tisch und schaut dann mal, was vielleicht der andere konzidieren zu bereit ist oder eben auch nicht. Das Problem bei Putin, bei der russischen Strategie in diesem Fall ist, er will eigentlich die Geschichte der letzten 25, fast 30 Jahre zurückdrehen. Das Problem mit der Geschichte ist, die Geschichte bewegt sich nach vorne in die Zukunft und nicht nach hinten. Es ist nicht mehr möglich, so denke ich jedenfalls, den Prozess rückgängig zu machen, an dem Putin selbst schuld ist, indem er die Krim besetzt hat vor 7 Jahren und diese Unruhen im Donbass angezettelt hat. Denn genau dieser Prozess hat dazu geführt, dass in der Ukraine ein bisher gar nicht vorhandener Patriotismus entstanden ist, dass die Ukrainer tatsächlich zu Ukrainern wurden und sich als Land heute viel, viel stärker definieren, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall gewesen ist. Also Geschichte geht nicht rückwärts, geht vorwärts. Und deswegen müssen wir, muss der Westen, muss die NATO, hoffentlich dann auch die Europäische Union mit Russland über Zukunftsgestaltung reden und nicht darüber, wie man die letzten 25 Jahre europäischer sicherheitspolitischer Entwicklung rückgängig machen kann.
Herr Ischinger hält ja Putin an dieser Erzählung fest, dass er dem Westen ja schon sehr lange vorwirft, die NATO habe das Versprechen gebrochen, sich nicht immer weiter nach Osten auszudehnen. Was ist eigentlich dran an dieser Erzählung?
Ja, Frau Somka, das ist schlicht und ergreifend Falschinformation. Also ich hatte das Privileg, selbst als deutscher Vertreter am Aushandeln der sogenannten NATO-Russland-Grundakte beteiligt zu sein. Das war im Jahre 1996, 97. Und in diesem Dokument, das von Russland unterschrieben wurde, wurde die Möglichkeit, die NATO nach Osten auszuweiten, genau beschrieben, mit allen Beschränkungen, die damit einhergehen, und von Russland akzeptiert. Also es ist einfach schlicht und ergreifend falsch, wenn Russland sich darauf beruft, dass ihm anderes versprochen worden sei. Russland hat schriftlich die NATO-Erweiterung 1997 akzeptiert und unterschrieben. Punkt.
Und für wie groß halten Sie die Gefahr, dass Putin wirklich ernst macht und jetzt einmarschiert?
Also ich kann mir Präsident Putin, den ich bei verschiedensten Gelegenheiten auch persönlich kennenlernen konnte, inzwischen ja doch sehr langen Amtszeit, kann mir nicht vorstellen, dass Präsident Putin sich zu einem irrationalen Hasardeur entwickelt. Es wäre das Verhalten eines Hasardeurs, einen Überfall so wie man sich den Überfall Hitlers auf Polen 1939 vorstellt, also das Überschreiten der Grenze mit Panzern und vielleicht Flugzeugen und Raketen vorzustellen. Das kann ich mir beim Westen will nicht vorstellen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, Frau Slomka, die russische militärische Rüstung ist zwar enorm und Russland verfügt über genauso viele, ja sogar ein paar mehr Nuklearwaffen als die USA, aber die russische Wirtschaftskraft ist kleiner als die von Italien. Und Russland weiß ganz genau, dass es niemals einen längeren, ausgedehnten militärischen Konflikt mit irgendjemandem aushalten könnte. Das übersteigt schlicht und ergreifend die russischen Fähigkeiten. Das weiß Präsident Putin auch ganz genau. Das heißt, hier handelt es sich um ein militärisch-strategisches Pokerspiel. Er will möglichst viel diplomatisch rausholen. Und deswegen müssen wir darauf setzen, dass aus diesem heutigen Gespräch viele, viele weitere Gespräche werden über ganz komplizierte Rüstungskontrollfragen. Und ich bin gar nicht so pessimistisch, dass dabei auch etwas Sinnvolles für beide Seiten Akzeptables herauskommen könnte. Also ich bin heute an diesem Abend durchaus gedämpft, nicht optimistisch, aber jedenfalls gedämpft, weniger pessimistisch, als ich vielleicht noch vor einer Woche gewesen wäre.
Und für diese Einschätzung danken wir Ihnen herzlich. Danke, Wolfgang Ischinger, für das Gespräch. Und wir kommen zu einer anderen Gefahr, die vielleicht nicht immer sichtbar ist auf den ersten Blick und doch bedroht sie die ganze Welt. Um die Erderwärmung zu stoppen, will die Bundesregierung nun Tempo machen und in den kommenden 9 Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% erhöhen. Im Moment stehen wir da erst bei gut 42%. Wie genau das so rasant gehen soll, verbarg sich noch zu großen Teilen in wolkigen Formulierungen des Koalitionsvertrags. Doch nun verspricht der Wirtschafts- und Klimaschutzminister eine klare Sicht auf das, was er vorhat. Morgen stellt Robert Habeck seine Pläne vor. Juli Kurz hat erste Details.
Das Ministerium an der Invalidenstraße. Einen schlafenden Drachen nennt der neue Wirtschaftsminister das imposante Gebäude gerne im vertrauten Kreis. An der Fassade merkt man noch nicht viel von neuen, aufgeweckten Zeiten. Der Zusatz Klimaschutz fehlt noch. Aber hinter den Kulissen soll es brodeln. Habeck soll viel Personal austauschen und er hat Inventur gemacht. Morgen will er sich dazu öffentlich äußern. Vorab gerät schon mal ein Papier an die Presse. Die Botschaft, man fange mit einem drastischen Rückstand an und man werde die Klimaschutzziele 2022 aller Voraussicht nach verfehlen. Die Reaktion von Fridays for Future lässt nicht auf sich warten.
Es ist eine kluge Kommunikationsstrategie, erstmal die Erwartungen so abzusenken, dass man sich im Nachhinein nicht mehr so leicht beschweren kann. Aber so funktioniert ja Klimaschutz nicht, so funktioniert Klimagerechtigkeit nicht und schon gerade nicht international. Da muss sich jedes Land daran halten, was sie international versprochen haben und im Zweifel dann eben auch unbequeme Maßnahmen eingeben.
Um schnelle Erfolge zu erzielen, will Habeck ein Sofortprogramm auf den Weg bringen. Im April soll es ins Kabinett. Vor allem die stockende Windkraft soll angekurbelt werden. Es soll viel mehr Ausschreibungen geben und künftig sollen 2% der Landfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Auch eine Solarpflicht auf neuen Gebäuden soll gesetzlich verankert werden. Der Chef von dem Think Tank Agora findet das alles wenig überraschend, stehe das meiste doch im Koalitionsvertrag. Doch reicht das, um Klimaschutzziele künftig zu erreichen?
Es kommt sehr auf den Bereich an. Beispiel Strom. Hier haben wir ein ambitioniertes Ziel und bereits klare, umfassende Maßnahmen. Aber im Gebäudesektor haben wir ein sehr ambitioniertes Ziel. Die konkreten Maßnahmen sind aber überhaupt noch nicht im Detail benannt.
Das eine die Frage der konkreten Umsetzung, das andere die Frage, wer zahlt am Ende für den Klimaschutz? Die Linke mahnt heute erneut an, dass Klimaschutz sozial verträglich gestaltet sein müsse.
Dass die Kosten dieser Entscheidung nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern allein anlanden. Hier ist es wichtig, dass es einen Ausgleich gibt.
Die CDU wiederum steht einer Solarpflicht skeptisch gegenüber. Sie setzt eher auf Anreize.
Die beste Ermunterung ist Steuerfreiheit. Bisher haben wir auf der einen Seite die Förderung erneuerbarer Energien. Wenn es dann aber einer macht, dann muss er Steuern bezahlen, dann muss er Abgaben bezahlen, dann muss er EEG-Umlagen bezahlen.
Morgen will der Minister seine Pläne erklären. Er wird wohl vom Turbo beim Klimaschutz sprechen. Aber die große Frage wird wohl erst die Zeit beantworten. Kann er den Drachen wirklich wecken?
Dass der Klimawandel immer näher rückt, haben auch wir in Deutschland vergangenen Sommer erleben müssen, als es tagelang regnete und ganze Dörfer und Landstriche überflutet wurden. In Nordrhein-Westfalen und wie hier in Rheinland-Pfalz. Mehr als 180 Menschen starben, Tausende verloren ihr Zuhause, manche gar alles, was sie hatten, und leben auch heute noch, fast 6 Monate danach, in einem Provisorium, auch weil viele noch immer auf das Geld ihrer Versicherung warten. Und hier geht's um viel Geld. Mit einem Gesamtschaden von 46 Milliarden Euro, so rechnet es die Munich Re heute vor, war die Flut im Westen Deutschlands 2021 die zweitteuerste Naturkatastrophe der Welt. Aus dem rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr berichtet Christine Jordan.
Wo jetzt Autos fahren, stand Mitte Juli das Wasser fast 2 Meter hoch. Auch im Erdgeschoss dieses Wohnhauses in Bad Neuenahr. Eigentümerin Marion Wenzel ist gegen Flutschäden versichert. Ortstermin mit ihrem Anwalt. Obwohl sie die Versicherung direkt anrief, eine Gutachterin bekam, die Bilanz nach einem halben Jahr ernüchternd.
Es fehlt eigentlich hier unten im Erdgeschoss alles, weil hier habe ich auch noch keine Heizung. Die Heizkörper sind ja noch weg. Strom fehlt im Erdgeschoss auch. Ja, und dann eben der Weiterbau. Und mir fehlen die Genehmigungen für die ganzen Geschichten noch.
Das Problem? Ab einer gewissen Schadenshöhe können Sachbearbeiter bei den Versicherungen die Zahlungen nicht selbst freigeben. Bis es zu einer Entscheidung kommt, haben die Handwerker längst andere Aufträge. Schon Anfang August reichte Marion Wenzel bei ihrer Versicherung mehrere Angebote ein. Die wurden abgelehnt, ohne Begründung, sagt sie. Darum hat sie sich einen Anwalt genommen. Markus Krämer vertritt etwa 60 Betroffene aus dem Ahrtal.
Wir stellen fest, gerade wir Versicherungsjuristen auch in der Kanzlei, dass die Sachbearbeiter überfordert sind bei den Versicherungsgesellschaften und dass hier alte Schadenroutinen einfach weiter fortgeführt werden, die jetzt nicht mehr in die Wirklichkeit passen. Wir haben seit dem 14.07. mit dem Schadenausmaß von tausenden betroffenen Objekten einfach eine ganz andere Welt als vorher. Und in den Versicherungsgesellschaften, wir sind im 7. Monat mittlerweile nach dem Schaden, wird immer noch so gearbeitet, wie es vorher war.
Doch es kann auch anders laufen. 2 Kilometer flussabwärts im Hotel Zentral. Besitzer Michael Lenz hat in den vergangenen Monaten das Gebäude fast vollständig rückgebaut.
Wir sind also elementarversichert fürs Gebäude und für auch das Inventar. Und da haben wir Vorauszahlungen erhalten mit dem Gutachter zusammen. Da werden Angebote eingeholt, jetzt für den Aufzug, für die Fenster, Putz, Estrich, alles was dazugehört. Da muss man dann mit dem Gutachter abklären. Dementsprechend laufen Vorauszahlungen, damit können wir jetzt schon arbeiten.
Von solchen Bedingungen kann Marion Wenzel momentan nur träumen. Vor Weihnachten hat sie sich wenigstens im Obergeschoss eine Heizung einbauen lassen, auf eigene Kosten, ohne Zusage der Versicherung.
Also da bin ich schon ein geduldiger Mensch und da habe ich auch diesen Verstand, wo ich sage, das braucht alles seine Zeit und die geben wir. Aber diese grundsätzlichen Sachen wie Strom und Wasser und Heizung, die eben möglich waren, weil ich ja diese Angebote auch schon am 1.8. vorliegen hatte und weitergereicht habe, da verstehe ich nicht, dass man bis Dezember das nicht irgendwie durchziehen kann.
Ob und wie viel die Versicherungen am Ende tatsächlich zahlen, wie es mit dem Wiederaufbau weitergeht, es wird in jedem Fall für alle Betroffenen noch lange dauern.
Er ist es gewohnt zu gewinnen und so mag Novak Djokovic auch diesen Sieg wie einen Triumph empfunden haben, heute im Gerichtssaal, nicht auf dem Tenniscourt. Und auch seine Fans feierten ihn, als habe er die Australian Open bereits gewonnen. Doch einen wirklichen Gewinner, so viel kann man wohl jetzt schon sagen, gibt es in diesem Spiel um die Einreisegenehmigung des Superstars nicht. Einem Spiel, das auch nach dem Gerichtsurteil von Melbourne noch sehr viele Fragezeichen lässt. Angela Ulmrich.
Ein Mann mit Schlagkraft. Djokovics Fans in Melbourne, unter ihnen viele Serben. Sie wollen ihren Landsmann und Weltranglisten-Ersten bei den Australian Open sehen, feiern, dass er vorerst im Land bleiben darf. Das Hin und Her um den Tennisstar, viele Australier sind davon genervt. Es ist einfach lächerlich. Alle sorgen sich nur um einen Tennisspieler. Das ist so dämlich. Wenn man aus dem Ausland hierher kommt, muss man geimpft sein. Es geht nicht, dass man eine Sonderbehandlung bekommt wegen eines Promi-Status. Der Fall Djokovic voller Ungereimtheiten. Eigentlich lassen die australischen Behörden nur Geimpfte einreisen. Der Tennisspieler bekommt dennoch zunächst ein Visum, ungeimpft und angeblich frisch genesen nach einer Corona-Infektion Mitte Dezember. Doch dann erscheinen unter anderem diese Bilder. Djokovic mit seiner Ehefrau auf einem PR-Event in Belgrad, ohne Maske am Tag seines vermeintlich positiven Corona-Tests. Wie kann das sein? Das fragt ein Reporter heute Djokovics Familie. Die bricht daraufhin die Pressekonferenz ab. Michael Stich ist ehemaliger deutscher Wimbledon-Sieger. Die Ereignisse in Melbourne verfolgt er mit Unverständnis.
Es ergibt alles keinen Sinn. Es passt alles irgendwie nicht zusammen. Und er ist der Einzige, der es am Ende des Tages auflösen könnte, indem er selber mal Stellung beziehen würde. Es gibt Regeln, die auch er zu befolgen hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Veranstalter in Australien gesagt hätten, einreisen und spielen darf nur, wer geimpft ist. Und wer nicht geimpft ist, kann leider nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Stich kritisiert außerdem, dass so wenig über den Sport und so viel über Djokovic als Person diskutiert wird. Schließlich gehe es bei den Australian Open auch um andere.
Wir reden über 128 Herren, 128 Damen, wir reden über Jugendspieler, wir reden über Doppelspieler. All das, was da ist, die haben das Recht, für ihre Leistungen, die sie dort bringen, gefeiert zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und nicht immer nur gefragt zu werden, was sie von dieser Thematik halten.
Das Turnier in Melbourne schon vor den Matches für den Weltranglisten-Ersten eine Zitterpartie. Denn Australiens Einwanderungsminister könnte sein Visum doch noch aufheben. Bis zur endgültigen Entscheidung trainiert Djokovic. Den Platz räumen will er nicht.
Und zum Sieg des Novak Djokovic vor Gericht hat Julia Büchler vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Diesmal hat sich der Joker, so der Spitzname von Novak Djokovic, verzockt. Dieser Sieg vor Gericht macht ihn noch lange nicht zum Gewinner, finde ich. Es wird ein Nachspiel geben. Nicht auf dem Tennisplatz, aber für ihn persönlich und für viele Australier. 9-mal hat Djokovic die Australian Open schon gewonnen. Er will seinen Titel verteidigen. Aber diesmal kämpft er dabei gegen ein ganzes Land. Monatelang durften selbst Australier wegen Corona nicht in ihre Heimat einreisen. Die Corona-Regeln sind noch immer strikt. Sollte also der ungeimpfte Djokovic versucht haben, sich trickreich darüber hinwegzusetzen, dann sollte die australische Regierung das nicht hinnehmen. Tennisspieler sind Einzelkämpfer. Aber deswegen müssen sie keine Egoisten sein. Das Verhalten von Novak Djokovic in der Corona-Pandemie aber ist genau das, egoistisch. Nicht zum ersten Mal. Mitten in der Pandemie hat er in Belgrad ein Tennisturnier mit Fans gefeiert und dabei sich und viele andere mit Corona angesteckt. Schon öfter hat sich Djokovic selbst als Skeptiker der Wissenschaft geoutet, nahe dem Verschwörungsmythos. Er glaubt zum Beispiel, einige Menschen könnten mit Gebeten verschmutztes Wasser in heilendes Wasser verwandeln. Sein eigener Vater verglich ihn vor kurzem mit Jesus. Djokovic hat Strahlkraft. Auch für viele Jugendliche ist er ein Vorbild. Diese Funktion aber nimmt er mit seinem Verhalten in der Corona-Krise meiner Meinung nach nicht ein. Die Nummer 1 der Tenniswelt beansprucht für sich eine Sonderrolle. Ich finde, damit hat Novak Djokovic auf ganzer Linie versagt. Nicht als Tennisspieler, aber als verantwortungsvoller Mensch.
Die Meinung von Julia Büchler. Und von dem speziellen Problem eines einzelnen Tennismillionärs zu jenen, die wir alle haben mit Corona. Auch dort, wo sie eigentlich ganz oben waren bei der Bekämpfung der Pandemie und deshalb dachten, sie seien fein raus. Die Hansestadt Bremen hatte früh die höchste Impfquote in Deutschland und somit die Hoffnung, dass sie es nicht mehr so hart treffen könnte. Doch das wäre nur ein schönes Märchen gewesen. Tatsächlich sind nun in Bremen die Fallzahlen hoch, was damit zu tun hat, dass viele Impfungen schon länger zurückliegen, aber auch damit, dass hier so viel getestet und nachverfolgt wird. So zumindest sagen es die, die genau das schultern müssen. Für seine Mittendrin-Reportage war Alexander Noth in einem der größten Gesundheitsämter der Republik, wo sie alles geben und doch an ihre Grenzen kommen.
Turbulente Zeiten im Gesundheitsamt Bremen. Eigentlich der total falsche Zeitpunkt, um auch noch einem Reporter Rede und Antwort zu stehen. Aber genau das möchte Jörn Muck. Seit 2 Monaten ist er hier Leiter in einem der größten Gesundheitsämter Deutschlands.
Ja, es hat den Charme eines
einer Behörde.
Ja, schon.
Hier gehen wir rein. Ja. Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Im Raum 1.203 managen sie die Bremer Pandemie. Fahren auf Sicht. Krise ist hier jeden Tag aufs Neue. Gerade liegt die Inzidenz in der Stadt Bremen bei über 1200. Neues Personal soll eingestellt werden. Und vor ein paar Tagen ist dann auch noch der Server zeitweise ausgefallen. Alles Themen der Leitungsrunde.
Das ist Ihr magisches Buch. Ist das das Pandemiebuch? Oder
wie das ist jetzt mein Pandemiebuch, da ich ja erst 2 Monate hier bin. Ja. Ist es noch nicht ganz voll. Frau Offenhäuser hat wahrscheinlich 20 Pandemiebücher. Genau, und ich habe auch da natürlich so kleine schöne Momente, mein Sohn mit vorne eingeklebt, dass wenn man es aufschlägt morgens, ich den da sehe, weil ich ihn ja aktuell nicht so oft sehe.
Lange Tage, eher die Regel als die Ausnahme. Aus 22 Menschen in der Abteilung sind mittlerweile 200 geworden. Vor allem auf ihren Schultern liegt gerade die Last, die 500.000 Menschen in Bremen sicher durch die Pandemie zu manövrieren. Aber woher kommt die Kraft nach fast 2 Jahren Pandemie?
Wir versuchen, das Ding gemeinsam zu schaukeln und fallen nicht auseinander. Und das trägt tatsächlich viele wirklich jetzt durch die Krise.
Krise heißt aber auch arbeiten bis zur Erschöpfung.
Haben Sie mal Kollegen erlebt, wo Sie gesagt haben, ich schicke dich jetzt nach Hause, weil du bist durch, du bist
ja,
einfach,
da das haben wir gemacht. Mehr? Das haben wir gemacht, ja. Das ist einfach, wenn man durch einem Strudel ist, dann geht der Überblick verloren. Also dann kann man das nicht mehr einschätzen. Was ist jetzt wichtig und was nicht, dann macht man alles. Und wenn die Leute an diesem Punkt sind, dann muss man sie spätestens nach Hause schicken.
Ortswechsel zu den Containment Scouts. Die Pandemie wird hier greifbar.
Wurden Sie schon informiert, dass Ihr Corona-Test positiv ausgefallen ist?
Über 1000 positive Tests jeden Tag. Jetzt schon. Auch zwischen den Jahren haben die Containment Scouts gearbeitet. Deshalb seien sie hier mit den Meldungen weniger im Rückstand als in anderen Gesundheitsämtern, so die Einschätzung von Timo Bollhorst. Auch das erkläre die hohe Inzidenz beim Impfprimus Bremen. Was passiert aber, wenn es 2.000 oder 3.000 Fälle täglich werden oder noch mehr?
Ich glaube, der limitierende Faktor werden gar nicht wir sein, sondern der limitierende Faktor wird die Laborleistung sein. Wir gehen davon aus, dass die Bremer Labore bis zu 3.000 Meldungen uns im Maximum schicken können. Das heißt, wenn wir bei 4.000 bis 5.000 sind, wird das nicht mehr funktionieren. Dann werden wir gar nicht mehr arbeiten. Also das heißt, wir
halten Sie es für realistisch, dass das kommen wird?
Ja.
Im Buch von Jörn Moog werden sich die Seiten schneller füllen, als ihm lieb ist. Womit? Er weiß es nicht. Aber an die Überraschungen dieser Pandemie haben sie sich längst gewöhnt.
Unter verschärften Corona-Bedingungen läuft seit heute in allen Bundesländern wieder der Schulunterricht. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
In den letzten 8 Bundesländern gingen die Weihnachtsferien zu Ende. Trotz steigender Infektionszahlen soll so lange wie möglich in Präsenz unterrichtet werden, wie schon zuvor begleitet von regelmäßigen Testungen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger forderte die Schulen aber auf, sich auf Quarantänefälle sowohl bei Lehrkräften als auch in den Klassen vorzubereiten. Die MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern und die Bremerhavener Lloyd-Werft haben Insolvenz beantragt. Knapp 2000 Arbeitsplätze sind an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund betroffen, weitere 300 in Bremerhaven. Den MV-Werften war es nicht gelungen, die Finanzierung des größten je in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffes zu sichern. 1,5 Milliarden Euro soll die Global Dream kosten. Nach Angaben von Landes- und Bundespolitikern war der Hongkonger Genting-Konzern nicht bereit, 60 Millionen Euro am Rettungspaket zu tragen. Die Baupreise in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im November so stark gestiegen wie zuletzt 1970. Im Schnitt aller Gewerke und Materialien ergab sich ein Anstieg um 14,4% gegenüber dem Vorjahr. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Harte Zeiten für Häuslebauer. Ob Holz, Stahl oder Dämmstoffe, so gut wie alle Materialien sind deutlich teurer geworden, weil der Nachschub fehlt. Die weltweiten Lieferengpässe und Knappheiten halten an. Überall auf der Welt wird viel gebaut. Die Nachfrage nach Baumaterial ist hoch. Mit den Kosten für die Materialien steigen die Handwerkerrechnungen. Allen voran für Zimmer- und Holzbauarbeiten, die sich um knapp 40% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert haben. Die Preise für Dachdecker und Klempnerarbeiten sind um jeweils 17% gestiegen. Auch beim Metallbau und für Gas- und Wasseranlagen mussten Bauende mehr berappen. Eine Entspannung bei den Preisen ist nicht in Sicht. Man spricht bereits von einer Bauinflation.
Die 79. Vergabe der US-Filmpreise Golden Globes fand ohne Stars und Zuschauer statt. Grund war nicht nur die Corona-Pandemie. Nach Rassismusvorwürfen gegen den Verband der Auslandspresse in Hollywood, der die Auszeichnung verleiht, gab es Boykottankündigungen. Die Gewinner wurden nur über soziale Medien bekannt gegeben. Beste Hauptdarstellerin wurde Nicole Kidman, Will Smith bester Hauptdarsteller. Als bestes Filmdrama wurde The Power of the Dog ausgezeichnet.
Die Schauspielerin Kristen Stewart hat ihn heute nicht bekommen, den Golden Globe, obwohl ihr etwas meisterhaft gelang. Eine Frau zu spielen, deren ganzes Unglück in einem Blick lag. Diana Frances Spencer konnte nie verbergen, wie sehr sie litt. Und das war auch deshalb besonders schmerzhaft, weil alle Augen auf sie gerichtet waren. Die ganze Welt konnte mit ansehen, wie ein junges Mädchen den Traum, Prinzessin zu werden, bitter bezahlte. Der falsche Mann, die falsche Familie, das falsche Spiel der Reporter. Das langsame Zerbrechen an all dem zeigt nun ein Kinofilm, den Klaus Lesche schon gesehen hat.
Ein durchchoreografiertes Ankunftsballett. Zu Weihnachten trifft sich die königliche Familie auf Schloss Sandringham. Same procedure as every year. Nur eine kommt zu spät, Diana. Sie reist allein im Porsche an, ohne Chauffeur, ohne Security und ohne Navi. Denn das gab's 1991 nicht mal für Royals. In einer Raststätte muss sie nach dem Weg fragen.
Ich habe wohl völlig die Orientierung verloren.
Stimmt in jeder Hinsicht und setzt den Ton für das, was folgt. Fast jede Szene in Spencer hat eine zweite Bedeutungsebene. Das Weihnachtsritual erlebt Diana als Folter. Längst hat sie sich von Charles entfremdet und der schenkt seiner Ehefrau auch noch die gleiche Perlenkette wie seiner geliebten Camilla. Das müssen zunächst die Perlen ausbaden. Regisseur Pablo Larraín inszeniert hier einen Nervenzusammenbruch. In Zeitlupe übernimmt Dianas Perspektive. Er zeigt sie als Opfer einer öffentlichen Rolle, die ihr die Freiheit raubt. Als Opfer einer verknöcherten Familie und eines eiskalten Gatten. Charles wirkt hier wie jemand, der im Keller heimlich Hamster seziert. Er spielt gern Psychospiele.
Bist du dir sicher, dass du gestern nicht zu spät warst, weil du von jemandem aufgehalten wurdest?
Von jemandem?
Ich dachte nur, vielleicht hat dich jemand aufgehalten.
Nein. Aber du wirst manchmal aufgehalten. Von jemandem. Und keiner sagt etwas.
Es ist ein Albtraum à la Kafka. Unter der Dauerüberwachung im Schloss, unter dem Druck der Familie, droht Diana den Verstand zu verlieren, wird von bulimischen Attacken heimgesucht.
Noch hungrig, Ma'am?
Entspannen kann sie sich nur mit ihren Söhnen. Da darf Diana die ganz gewöhnliche junge Mutter sein, die gern Popmusik hört und gute Nachtgeschichten vorliest. Unter den Erwachsenen vertraut sie nur ihrer Kammerzofe Maggie.
Halt durch. Du musst gegen sie kämpfen. Sei wunderschön. Du bist deine eigene Waffe.
Spencer ist eine Fantasie mit geringer Faktenbasis und doch das in sich stimmige Psychogramm einer Prinzessin, die der Prinz verraten hat. Vielleicht die dunkle Variante der Serie The Crown. Wenige Monate nach diesem gruseligen Weihnachtsfest trennt sich Diana von Charles. 5 Jahre bleiben ihr dann noch. 5 Jahre in relativer Freiheit.
Spencer ab Donnerstag im Kino und uns bleibt das Wetter und Carsten.
Und das Wetter beginnt in dieser Nacht mit einem zum Teil klaren Himmel. Und auf den müssen wir achten. Zunächst mal, weil es ein schönes Foto gibt vom Ostseestrand auf der Halbinsel Dars. Man sieht hier, wenn man genauer hinschaut, auch die Sterne funkeln. Diese Sterne funkeln vor allem im Nordosten und Osten unseres Landes, kann zum Problem werden. Warum? Wir werfen mal einen Blick zurück und zwar auf das, was heute tagsüber passiert ist in Sachen Regenradar. Wir starten das Regenradar heute Morgen 6 Uhr und achten vor allem auf das, was hier im Osten an Echos zu sehen ist. Berlin, Brandenburg, zum Teil Sachsen, Sachsen-Anhalt. Immer wieder hat es hier heute genieselt oder geregnet. Jetzt allerdings reißt der Himmel von Osten her auf und deshalb können die nassen Straßen hier in den nächsten Stunden spiegelglatt werden. Das ist die Zone, in der wir wirklich die größte Glättegefahr vor allem auch noch morgen früh zum Berufsverkehr erwarten. Warum? Weil die Temperaturen, wir springen mal direkt auf die Nachttemperaturen, aufgrund des klaren Himmels hier auf -4 bis -7 Grad zurückgehen. Dort, wo sich die Wolken halten, von Schleswig-Holstein bis nach Thüringen und hinein bis nach Bayern, bleibt es gerade so frostfrei. Auch ganz im Westen war es heute Nachmittag sonnig. wahrscheinlich. Auch hier wird es kalt, aber hier gab es keine nassen Straßen. Deshalb ist hier die Glättegefahr nicht gegeben. Jetzt zu den Wolken, mit denen wir es sonst zu tun haben. Heute Nacht bis morgen früh fällt am Alpenrand noch etwas Schnee. Sonst ist das Wetter trocken. Und tagsüber gibt es so einen Mix aus etwas Nebel, hochnebelartiger Bewölkung und im Laufe des Tages dann auch wieder mehr und mehr Sonnenschein. Aber im Nordwesten kommt ein nächstes Wolkenband heran, bringt allerdings wirklich nur im unmittelbaren Nordseeumfeld etwas Regen. Sonst geht der morgige Tag trocken über die Bühne. Und die Nachttemperaturen haben wir schon gesehen. Das hier sind jetzt die morgigen Nachmittagstemperaturen. 1 bis 6 Grad plus, außer ganz im Osten. Hier bleibt es auch tagsüber, auch trotz Sonnenscheins am kältesten. Hier ist eine kältere Luftmasse eingeflossen, -1 bis -2 Grad, dort also leichter Dauerfrost. Die weiteren Aussichten, es ändert sich nur wenig, denn das Hochdruckgebiet bleibt bei uns. Am Mittwoch etwas mehr Wolken, am Donnerstag etwas mehr Sonnenschein und tagsüber bis zu 8 Grad plus.
Vielen Dank dafür, Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier folgt nun eine Reportage über die vielen Wissenschaftlerinnen, Unternehmer und Politiker, die Lösungen versuchen zu finden im Kampf gegen den Klimawandel. Die Klimaretter, haben wir noch eine Chance? Fragt der Film. Tagesthemen gibt's morgen wieder, dann mit Alina But. Und wir wünschen einen schönen Abend.